Es gibt ja in der Bibel ganz verschiedene Verse. Manche sind herausfordernd, manche Verse, die bringen uns an unsere Grenzen. Manche weisen auf Gott, den Vater. Und manche sind einfach ermutigend. Und heute wollen wir uns mal so einen ermutigenden Vers und den Kontext dieses Verses anschauen und mal für uns vergegenwärtigen, was dieser Vers und was natürlich dann auch dieser Psalm, von dem dieser Vers kommt, dann für uns bedeutet. Der Vers steht im Psalm 115, Vers 15. Gesegnet seid ihr vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Zusage Gottes, dass wir Gesegnete sind, dass wir unter dem Segen Gottes stehen. Um den Vers irgendwie einzuordnen, wollen wir diesen Psalm mal als Ganzes lesen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinen Namen bereite Ehre. Hilf uns um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollten die anderen Völker Grund finden zu sagen, wo ist nun ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm gefällt, das führt er auch aus. Die Götzen der fremden Völker hingegen sind Figuren aus Silber und Gold, ein Machwerk von Menschenhand. Einen Mund haben sie, doch sprechen können sie nicht. Augen haben sie, sehen aber nichts. Ohren haben sie und können nicht hören. Sie haben eine Nase und riechen damit nichts. Mit ihren Händen können sie nichts ertasten. Mit ihren Füßen nicht einen Schritt gehen. Kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Genauso hilflos sind die Menschen, die sie angefertigt haben, und jeder, der auf solche Götzen vertraut. Du aber, Israel, vertraue auf den Herrn. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Ihr Nachkommen Aarons, vertraut auf den Herrn. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Ihr, die ihr Ehrfurcht habt vor dem Herrn, vertraut auf den Herrn. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Der Herr hat an uns gedacht und wird uns segnen. Er wird alle Israeliten segnen. Er wird alle Nachkommen Aarons segnen. Er wird die segnen, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, die Kleinen wie die Großen. Der Herr wird euch noch zahlreicher werden lassen, euch und eure Kinder. Ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Himmel gehört allein dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen anvertraut. Die Toten können den Herrn nicht loben, keiner von denen, die in die Stille des Totenreichs hinab müssen. Wir aber, die wir leben, wollen den Herrn preisen, jetzt und in alle Ewigkeit. Das war der Psalm nach der neuen Genfer Übersetzung. Wunderbarer Psalm. Und die erste Frage, die wir natürlich stellen müssen und stellen wollen, ist, wer segnet denn da überhaupt? Wer ist denn derjenige, der seine Hände ausstreckt und den Segen ausgießt oder den Segen schenkt? Es ist der Herr, sagt der Psalmist. Der Herr segnet. Und dann wird dieser Herr an anderer Stelle des Psalms noch einmal deutlich beschrieben. Es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann noch einmal derjenige, der Macht hat über alles. Er ist derjenige, der segnet. Zuerst einmal, der Schöpfer segnet uns oder möchte uns segnen. Der Schöpfer hält seine segnende Hände über unserem Leben. Und dann müssen wir uns wieder neu vergegenwärtigen, was das bedeutet, der Schöpfer. Derjenige, der alles gemacht hat, was wir kennen, was wir sehen, was wir wahrnehmen. Ja, und es sind wir zwar jetzt im Winter noch, aber wir wissen ja, die ersten Blumen sind schon da. Ich weiß gar nicht, ob bei uns im Vogelsberg schon Krokusse blühen, aber Schneeglöckchen habe ich schon gesehen. Da am Saarland, wo ich gerade jetzt war, da sind schon die Krokusse am Blühen. Ja, aber es wird auch hier kommen, in wenigen Tagen wird es dann soweit sein. Und dann geht's los mit den ersten Bäumen, mit den ersten Sträuchern. Und dann erkennen wir wieder, ja, wie die Natur durch die Kraft des Schöpfers wieder zum Leben erweckt wird. Und da können wir nicht nur oder sollten nicht nur an den Pflanzen stehen bleiben. Da können wir auch in die schöne Natur im Brunei schauen, in die Berge. Und dann überlegen wir, wo wir das letzte Mal vielleicht im Urlaub waren. Vielleicht war der in den Alpen. Oder vielleicht war der am Meer. Vielleicht war der an irgendeinem schönen See. Ja, und dann stellt euch nochmal dieses Bild vor. Das hat der Schöpfer gemacht. In dieser unvorstellbaren Schönheit. In der unbeschreibbaren Klarheit. Wenn man so auf einem Berg steht und über die schneebedeckten Gipfel wegschaut. Das ist die Kraft, die Macht des Schöpfers. Ja, und jetzt kehren wir wieder zurück in den Saal hier. Und dann schaut euch um. Jeden Einzelnen, der hier sitzt, ist gemacht, ist ein Liebeswerk dieses Schöpfers. Und dieser große Schöpfer, dieser, dem alles in dieser Erde, auf dieser Welt untersteht, der alles so wunderbar hineingefügt hat und zusammengefügt hat. Und das sollten wir immer wieder neu wahrnehmen, wenn wir nachts vielleicht auf den Himmel, in den Himmel hineinschauen und die Sterne betrachten. Die haben alle, die stehen ja nicht, die haben alle ihre Bewegungen. Und Gott hat es so gemacht, dass die nicht zusammenschlagen. Dass es alles ineinander hineingefügt sich und zusammengefügt wird zu einem Ganzen. Und dieser Schöpfer, dieser große Gott, der ist derjenige, der unser Leben, uns, mich, euch segnen möchte und segnet. Und dann war die Zugabe oder die weitere Erklärung in diesem Text. In der anderen Übersetzung heißt es, der Himmel gehört ihm allein. Also er hat Macht über alles auf dieser Erde. Er ist derjenige, der das im Grunde zusammenhält. Und dann kommt dieser Begriff noch, der Herr. Da haben wir jetzt in der Einleitung schon manches gehört. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Zeit. Es ist ganz wichtig in allen Zeiten, weil ja im Krieg, der Krieg in der Ukraine ist etwas näher an uns herangerückt. Aber Krieg gab es schon immer auf dieser Welt. Wir sind evakuiert worden im Kongo. Das letzte Mal evakuiert worden war 98. Seit 98 ist im Kongo Bürgerkrieg. Da redet keiner davon. Das ist schon gang und gäbe. Das ist normal, dass sich die Großmächte dieser Welt im Grunde klopfen um die Bodenschätze im Kongo und wie in anderen Dingen auch ihr Einfluss ausdehnen wollen und die armen Menschen darunter leiden. Aber wie wir am Anfang gehört haben, er ist Herr. Nichts auf dieser Erde geschieht, ohne dass er es zulässt, dass er den Rahmen gibt. Das müssen wir immer wieder sagen. Der Mensch ist nicht in der Lage, den Plan Gottes für diese Erde im Grunde umzulenken oder außer Kraft zu setzen. Und der Mensch wird nicht dafür sorgen können, dass das, was Gott möchte für diese Erde, am Ende, dass er wiederkommt und diese Erde erlöst, dass das nicht in Erfüllung gehen wird. Alles wird dazu dienen, wird von ihm eingebaut, dem Herrn, in diesen Weg. Auch wenn wir, und das gebe ich gerne zu, das eine oder andere nicht nachvollziehen und verstehen können. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir auch gar nicht alles verstehen. Aber dieser große Herr, der Macht hat über allem, der Schöpfer, der Erhalter dieser Welt, er ist derjenige, der Segen schenkt und Segen schenken möchte. Aber dann wird natürlich noch in diesem Psalm dieser Gegensatz herausgearbeitet. Das ist dieser Gott, der große Gott. Und auf der anderen Seite stehen die Götzen, die Götter, Menschen gemacht. Und hier im Text heißt es, einen Mund haben sie, jedoch sprechen können sie nicht. Also er redet letztlich von den geschnitzten Göttern, von den Göttern, die man sich damals in die Ecke gestellt hat. Ja, die ihm angebetet wurden, wo es Tempel gab und Statuen gab, das deutsche Statuen ist das deutsche Wort, gell? Genau, gab, wo man sich anschauen konnte. Einen Mund haben sie, doch sprechen können sie nicht. Augen haben sie, sehen aber nichts. Ohren haben sie und können nicht hören. Sie haben eine Nase und riechen damit nichts. Mit ihren Händen können sie nichts ertasten oder greifen. Mit ihren Füßen nicht einen Schritt gehen. Kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Das ist das tote Menschenwerk. Und im Gegensatz dazu, ich, der Herr, der Gott, der Schöpfer, bin aber lebendig. Das, was ihr anbetet, die Götze, die ihr selber erschaffen habt, die Götze, die ihr im Grunde anbetet, die im Grunde in der Ecke stehen, das ist tot. Ich aber, euer Gott, bin ein lebendiger Gott. Ich habe Macht, ich bin der Herr, ich stehe über alles, ich bringe es zusammen, ich halte es zusammen. Das, was ihr im Grunde vor Augen habt, hat keinen Wert. An der Stelle sind wir natürlich immer wieder herausgefordert, wenn man so alttestamentliche Texte wahrnimmt. Da denken wir aber, diese Götzen in diesem Sinne haben wir ja nicht mehr in Deutschland. Ja, in Afrika kannten wir das noch. Da gab es dann öfter mal so eine, in einer Ecke gab es dann mal so eine Blumenvase drin und hat man gemerkt, wo die Leute dann dort geopfert haben und ganz bewusst immer wieder auch Essen hingestellt haben für die Götter, die sie angebetet haben. Aber wir im Westen, ja, wir sind da drüber hinaus. Aber haben wir keine Götzen? Haben wir nicht auch menschengemachte Götzen, die wir anbeten, die genauso tot sind? Die jetzt vielleicht keinen Mund haben und keine Augen, weil wir sie nicht mehr schnitzen. Aber das eine oder andere Auto, wenn man es von vorne anguckt, sieht ja auch aus wie ein Mund und zwei Augen, oder? Wenn man das so nehmen würde. Aber ich will mich da nicht beschränken nur auf das Materielle. Es gibt noch ganz andere Götzen und Götter, die wir anbeten, denen wir nacheifern, denen unsere Gesellschaft ganz, ganz wichtig sind und wir als Christen immer wieder auch darauf achten müssen, dass wir nicht damit hineingezogen werden in dieses Götzentum und plötzlich Dinge Stellenwert haben und Stellenwert bekommen in unserem Leben, was es nicht wirklich haben sollte. Also. Der Psalmist spricht von dem großen Schöpfer, der Herr über alles, der alles gemacht hat, alles erhalten hat, der segnen möchte. Und dieser Herr ist lebendig. Und alles andere, was ihr kennt und euch oft dran festhaltet, das ist tot. Und dann geht's natürlich weiter. Warum sind wir gesegnet? Und da gibt der Psalmist drei Antworten, die letztlich alle dieselbe ist. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Dreimal spricht der Psalmist davon. Wir sind gesegnet, weil er uns beschenkt. Wir sind nicht gesegnet, weil wir etwas bieten könnten, weil wir etwas Besonderes sind. Wir sind besonders, weil wir ein Geschöpf Gottes sind. Wir sind besonders, weil wir geliebt sind. Aber wir sind nicht besonders, weil ich besser bin wie die anderen. Ich hoffe nicht, dass ihr den Eindruck habt, dass wir Christen wirklich so viel besser wären wie die anderen. Man sagt immer so, wir sind besser dran, aber wir sind nicht besser. Wir sind besser dran, weil Jesus für uns gestorben ist, weil wir aus der Vergebung heraus leben können, weil wir Gesegnete sind. Aber wir sind doch von Menschen her nicht besser. Nein, wir sind gesegnet, weil er uns sich zuwendet. Er ist für uns aus reiner Liebe. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Dieser Herr, dieser Schöpfer, diese Kraft, diese Macht, dieser allmächtige Gott, der über allem steht. Und er ist unsere Hilfe und unser Schild. Das ist ein Bild, was wir jetzt nicht gerade tagtäglich benutzen oder verwenden. Wir haben keine Schilder mehr in dem Sinne. Im Computer gibt's noch Schilder, wo man uns dann sogar die Firewall, wo man da aufbauen, dass wir nicht angegriffen werden, aber das ist ja so virtuell, das kann ja keiner so richtig erfassen, außer die ITler. Aber ansonsten ist es ja schwierig. Aber das Bild kennen wir ja noch. Ja, bei den Römern, bei den, Burgen und so weiter, von den Rittern. Ja, ein Schild, was die Leute gehabt haben, ja, und was sie beschützt haben. Ja, sie haben dieses Schild vorgehalten. Bei den Römern war es meistens aus Fell oder aus Holz und dann später wurde es aus Metall. Ja, und dann konnten diese brennenden Pfeile oder was auch immer da geschossen wurde, konnte nicht durchdringen. Ja, und die Römer haben das dann noch perfekt gemacht mit diesen Schildkröten, die sie gebaut haben. Ja, also mit so etwa 10, 20 Leute haben sie da im Grunde zusammengestellt und außenrum waren dann überall diese Schilder aufgebaut. Die hatten also vorne Schilder und oben haben sie ein Schild hingehalten. Das war wie so eine Mauer. Ja, und diese sogenannte Schildkröte hat sich dann dem Feind genähert und keiner konnte letztlich diese Schildkröte, diese aus Menschen gemachte und Schild zusammengestellte Kraft oder Kriegsmacht im Grunde stoppen. Und hier ist es nicht die Schilder und nicht das Militär ist unser Schild. Er, der Herr, ist unser Schild, unser Schutz, unsere Hilfe. Er bewahrt uns. Er stellt seine Engel vor uns, damit wir leben können. Er verspricht uns, dass wir durchgetragen werden. Und an der Stelle, glaube ich, sollte man nochmal genau uns wahrnehmen. Ist das bedeutet, dass das eher unser Schutz ist, dass wir als Christen bestimmte Dinge nicht erleben müssen, dass Leid kein Thema sein sollte in unserem Leben? Wenn ich die Bibel anschaue, kann ich das nicht feststellen. Sondern dieser Schutz bedeutet, er beschützt uns, dass wir nicht über die Maßen herausgefordert werden. Dass wir nicht an die Grenzen kommen, wo wir fallen. Er trägt uns durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Er, der große Herr. Er ist es, der in unserem Leben aktiv dafür sorgt, dass wir am Ziel ankommen. Dass er uns dahin bringt, wo er uns haben möchte. Ist nicht herrlich? Wir haben einen Gott. Wir haben einen Herrn, wir haben diesen großen Schöpfer, der über allem steht. Und dieser große Gott ist lebendig, er lebt, er agiert. Und dieser große Gott wendet sich mir zu. Ich darf unter seiner Hand, unter seinem Schutz, unter seiner Macht stehen. Ich habe jemand auf meiner Seite, der größer ist als alles, was ich mir vorstellen kann. Und vor allem größer ist als alle Macht, wo ich so schnell in meinem Leben, das sind die Götter, meine, die könnten mir helfen und die würden mich weiterbringen. Nein, dieser Gott ist da auf meiner Seite. Und dann wird der Segen weiter ausgeführt. Er wird die segnen, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, die Kleinen wie die Großen. Der Herr wird euch noch zahlreicher werden lassen, euch und eure Kinder. Soweit der Text. Hier geht's um die Kinder. Das weiß ich nicht genau, wie ihr das einordnet und wie ihr es meint, aber ich glaube nicht, dass es heute jetzt als ganz großer Segen empfunden werden, wenn wir alle 10 Kinder hätten oder 15. Ja, ich meine nicht für die Familien, die das haben. Gott segne euch, ist alles in Ordnung, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt so empfinden würden. Ja, deswegen glaube ich, wir sollten da mal genauer hinschauen, was das bedeutet, so viel Kinder zu haben in der Zeit. So viel Kinder zu haben in dieser Zeit war wichtig, notwendig. Das war die einzige Chance, überhaupt überleben zu können. Kinder in der damaligen Zeit war nicht nur, dass man sie hat, sondern die waren ja da, die waren notwendig, dass die ganze Altersversorgung dafür da war. Denn es gab ja keine Rente. Und wenn ich keine Kinder hatte, war ich im Alter am Ende. Ich brauchte Kinder, viele Kinder, um versorgt zu sein. Also das Kindersein war letztlich eine Zusage der Zukunft. Ich gebe euch eine Zukunft. Dir als Familie, dir als Reich, dir als Land gebe ich eine Zukunft. Ich lasse dich nicht aussterben. Ich bin mit dir dabei. Und ich glaube, das ist auch das, was wir letztlich im Neuen Testament hören dürfen. Wenn Gott uns segnet, haben wir eine Zukunft. Gott gibt uns eine Zukunft. Es ist nicht hoffnungslos. Es hört nicht auf. Und das sollten wir immer wieder auch hören, wenn es um Gemeinde geht. Ich weiß nicht genau, wie euer Pastor manchmal damit umgeht, aber wir leben ja eine Zeit, wo die Gemeinde stark herausgefordert ist. Und die Gemeinschaftsbewegung im ganz Besonderen, aber nicht nur die Gemeinschaftsbewegung. Und Gott hat die Zusage, ich gebe euch eine Zukunft. Ich lasse euch nicht alleine. Ich lasse euch nicht untergehen. Ich bin bei euch. Das ist die Zusage, die ich hören möchte. Die der Text, dieser Psalm mir zusagt. Ja, der Herr wird euch segnen als Gemeinde, als Familie, die ihr miteinander unterwegs seid, als Volk Gottes in dieser Zeit, wo ihr lebt. Und ihr werdet weiter bestehen und ihr werdet weiter ein Zeugnis sein für den Herrn und ihr werdet weiter euren Auftrag in dieser Welt ausführen können und ausführen dürfen. Das ist der Segen Gottes, der uns entgegenkommt und der über unserem Leben, über unseren Gemeinden steht. Und dann noch die erste Aussage, er wird die segnen, die Ehrfurcht haben vor dem Herrn. Finde ich eine spannende Aussage. Ja, was ist es mit der Ehrfurcht? Wir leben ja in einer Zeit, da gibt es nicht mehr so viel Ehrfurcht, außer es kommt wirklich jemand ganz Großes. Ja, wenn vielleicht der Bundeskanzler hier reinkommt oder der Bundespräsident, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Ehrfurcht. Aber ansonsten kennen wir ja keine Ehrfurcht. Wir sind ja alle, wir begegnen uns ja alle auf Augenhöhe. So ist das neue Wort, was wir haben. Im Grunde nicht Ehrfurcht. Ja. Aber sollten wir nicht wahrnehmen, wem wir immer wieder begegnen oder wer uns begegnet und wem wir in diesem Gottesdienst begegnen dürfen? Da haben wir doch angefangen. Dieser Gott, der über allem steht, der alles gemacht hat, der alles erhalten hat, der uns alles geschenkt hat, der so viel Liebe in seine Schöpfung, in seine Natur, in das alles miteinander gelegt hat. Diesem Gott begegne ich. Und diesem Gott darf ich auch in Ehrfurcht begegnen. Das ist für mich kein Kumpel. Obwohl ich natürlich schon du sagen kann. Es ist natürlich mein Vater, aber nicht mein Vater, dem ich das Vorname rufe, in dem Sinne, ja, du bist auf einer Ebene, wie man oft heißt, ich habe ein Kind, aber das ist mein Freund. Ich habe ein Kind, das ist mein Freund. Ich weiß nicht genau, wie ich erlebe das so nicht. Ich bleibe der Vater, wo meine Kinder schon groß sind. Mein Sohn wird ja nicht mein Freund werden. Also nach meiner Empfindung, wie ich das wahrnehme. Und so sehe ich das auch mit Gott. Ja, wir dürfen diesem Gott und wir können diesem Gott und wir sollten diesem Gott mit Ehrfurcht begegnen. Er ist der große Gott, der mich so geliebt hat, der mich so liebt, dass er mich gemacht hat, mich erhalten hat, dass er mir alles schenkt, der mir begegnet aus reiner Liebe und mir das alles schenken möchte, der seine segnenden Hände über uns hält und über mir hält, der das Schild sein möchte und Schutz ist in meinem Leben, der mich durchbringt und durchträgt. Ja, Gott, dir sei alle Ehre. Dich möchte ich anbeten. Dich möchte ich wahrnehmen als diesen Herrn. Und dann habe ich noch eine ganz interessante Entdeckung gemacht in diesem Psalm. Dieser Psalm spricht ja davon, dass diese Götzen, die wir haben, vieles ja nicht können. Sie haben einen Mund, der nicht sprechen kann. Sie haben Augen, die nicht sehen und so weiter. Ja, und dann heißt es dazwischendrin, genauso hilflos sind die Menschen, die sie angefertigt haben. Also nicht nur die Götzen sind hilflos und taub und stumm, sondern auch die, die sich diesen Götzen anvertrauen, die also nicht gesegnet sind von dem Herrn. Die sind genauso stumm und genauso blind und genauso taub. Und wenn ich also sage, dass diejenigen, die nicht gesegnet sind, so stumm und taub sind, dann sind die Gesegneten anders. Dann sind die Gesegneten anders. Dann haben nämlich die Gesegneten einen Mund, Augen, Ohren, Nase, Hände, Füße und Stimme. Die Gesegneten in den Herrn sind nämlich nicht tot wie ihre Götzen, sondern die Gesegneten in den Herrn leben als Gesegneten in den Herrn mit einem Auftrag. Und den wollen wir uns nochmal ein Stück weit anschauen. Sie haben einen Mund, um von den Gottestaten zu reden. Ich als Gesegneter habe einen Mund, um meinen Gott zu bezeugen. um davon zu reden, was er in meinem Leben gemacht hat und geschenkt hat und mich bewahrt hat und wo ich durchgetragen wurde und wo ich die Kraft bekommen habe. Ich habe einen Mund zum Zeugnis, um ihn zu verherrlichen, um ihm die Ehre zu geben. Ich habe auch Augen, Augen, die sehen können. Und da geht es nicht darum, hier um normal jemanden zu erkennen, das ist auch schön, wenn man das hat, sondern es geht darum, sehen zu können, was Gott tut auf dieser Erde. Die Taten, die Liebe Gottes erkennen können. Wenn ich ein gesegneter Herr bin, schenkt mir Gott Augen, die sehen können, wie er in mein Leben hineinwirkt und wie er handelt. Und ich habe Ohren. Als Gesegneter des Herrn bin ich nämlich nicht taub. Ich habe Ohren zu hören, was Gott redet, was Gott sagt. Und dann öffne ich sein Wort und sein Wort redet zu mir. Und dann gehe ich ins Gebet und ich spüre die Gegenwart Gottes, sein Reden zu mir. Ich habe auch eine Nase. Eine Nase, um die Schönheit und die Größe der Schöpfung wieder neu wahrzunehmen. Und in wenigen Wochen ist es soweit. Wenn die Blumen anfangen wirklich zu blühen, dann geht mal in den Garten oder geht in den Park. Ja, und lasst einfach mal euren Riechkolben, eure Nase im Grunde hier aktiv werden. Ja, und einfach feststellen, ja, wie groß Gott ist. Und die gesegneten Herren haben Hände. Hände, um dem anderen unter die Arme zu greifen. Hände, um seine Liebe weiterzugeben. Die Gesegneten Gottes sind nicht tot. Die Gesegneten Gottes sind von ihm lebendig gemacht. Und wir können das, den Segen, die Liebe Gottes, die in unser Leben hineinstrahlt, weitergeben an den Nächsten. Und wir haben Füße. Füße, um hinauszugehen, das Evangelium weiterzutragen. Und da beginnen wir in Grünberg und dann enden wir am Ende dieser Welt in Asien. Das ist das, was wir hier im Vogelsberg oft machen, weil die OMF ist. Aber es geht natürlich auch in Afrika und nach Südamerika und überall hin. Die Menschen brauchen das Evangelium. Und als Gesegnete des Herrn haben wir, in anderer Stelle wird sie Stiefel genannt, ja, wir haben im Grunde das Schuhwerk, wir haben die Füße, um hinauszugehen, um die Botschaft weiterzutragen. Und wir haben eine Stimme. Wir haben eine Stimme, um Gott zu loben und Gott zu ehren. Denn das alles liegt ja nicht an mir. Ich krieg das nicht hin, ich schaffe das nicht. Wer bin ich? Das ist nur möglich durch das Wirken, durch den Segen, durch die Gnade Gottes. Das ist nur möglich, weil Gott der Handelnde ist. Genau, und dann kommt noch eine ganz, ganz wichtige, für mich wichtige Aussage. Am Ende heißt es, da unten habe ich, wer es lesen kann, da unten, dieser, das ist der Text, da muss ich drauf drücken. Okay, geht's jetzt? Da. Wir aber, die wir leben, wollen den Herrn preisen, jetzt und in alle Ewigkeit. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen bereite Ehre. Es geht also nicht darum, dass wir gesegnet werden um unser Willen. Das ist oft der Eindruck, wenn man sich um den Segen Gottes befasst, wenn man sich darüber Gedanken macht. Ja, ich bin im Zentrum. Ich bin die Nabelschnur dieser Welt. Gott kümmert sich um mich. Nein, wenn man die Bibel und diesen Psalm wahrnimmt und ernst nimmt, es geht nicht um mich. Es geht immer um ihn. Ich werde gesegnet, dass er gepriesen wird und er gelobt wird. Gott wendet sich uns und mir zu, dass er die Ehre erhält. Er begegnet mir, dass er gesehen und gelobt und gepriesen wird in dieser Welt. Das ist das Handeln Gottes. Also wir sind Gesegnete Gottes. dass mein Gott gelobt wird, dass mein Gott gesehen wird, dass mein Gott erkannt wird, dass mein Gott gepriesen wird. Und dann plötzlich wird dieser Segen ganz persönlich, aber wird dieser Segen auch zum Auftrag, Segen zu werden für den Nächsten, für den Bruder und die Schwester, für den Menschen, die Gott uns auf den Weg stellt. Gesegnet seid ihr vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr segne euch immer wieder. Amen.